Kreisky Forum Talks, der Podcast zur Stunde.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, Sie zu begrüßen zu einem Abend, der mir auch sehr am Herzen liegt, weil es ein Thema ist, um das man eigentlich jahrelang hat kämpfen müssen, dass es vorkommen darf. Ich habe hier die Herausgeber einer Ausgabe aus der Schriftenreihe der Landesverteidigungsakademie. Ich hoffe, Sie haben es gesehen, es liegt ja auf. Yemen at the Crossroads, What Remains of Arabia Felix. Und ich werde Ihnen die beiden Herren vorstellen und dann ganz kurz etwas sagen und Sie werden uns dann einführen ins Thema. Stefan Reiner zu meiner Rechten. Er war bis vor kurzem am Institut für Friedenssicherung und Konfliktmanagement und ist jetzt am Sprachinstitut des Bundesheers, wenn ich es richtig sehe. Und er hat Orientalistik und Islamwissenschaften studiert und ist deshalb sein Fokus klarerweise sehr stark auf Nahe und Mittlerer Osten. Alexander Weißenburger ist assoziierter Wissenschaftler im Institut für Sozialanthropologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, woher wir uns auch kennen, also in dieser Funktion, in der er da tätig ist. Er hat auch Islamwissenschaften an der Universität Wien studiert, aber auch Security Studies an der Universität St. Andrews. Und sein Dissertationsthema sind schon die Houthis. Also über die Ideologie der Houthis, eben unser Thema, über das wir heute sprechen unter anderem. Und auch er unterrichtet, und zwar am Institut für Orientalistik der Universität Wien. Der Band ist natürlich sehr weit gefasst und ich würde Ihnen wirklich ans Herz legen. Also das heißt, wir hätten natürlich viele andere Jemen-Themen aufgreifen können. Aber mit Alexander auf dem Podium und angesichts der Aktualitäten liegt natürlich auf der Hand, dass wir das, die Houthis, gewählt haben. Wir haben gerade vorher gesprochen, unsere erste Veranstaltung zu den Houthis fand im Rahmen meines Sure-Fix für die mittlerweile aufgelöste Orientgesellschaft Hammerburgstall statt. Es war 2018, ich hätte es eigentlich früher datiert. Nämlich, es hat lange Zeit wirklich, dieser Name war da, praktisch seit 2004. Und es hat wirklich ab 2004 sehr grausame Kriegsrunden gegeben zwischen diesen Houthi-Rebellen und Aufständischen im Norden des Jemen und der Regierung in Sanaa, die eigentlich fast nur Spezialisten interessiert haben, muss ich sagen. In Sanaa, ich erinnere Sie, also ist damals Präsident Abdullah Saleh gesessen, der 2012 dann zugunsten seines Vizepräsidenten zurückgetreten ist und aber dann später auch wieder bei den Houthis angedockt hat und auch 2017 von ihnen umgebracht wurde. Also das sind lauter Geschichten, die man heute eigentlich fast vergessen hat, ne? Mehr Aufmerksamkeit hat eben dann schon der Kriegseintritt Saudi-Arabiens im März 2015 bekommen. Sie haben in den schiitischen Houthis, da bin ich sicher, da werden wir was dazu hören, weil so einfach ist es nicht, einen Versuch des Iran gesehen und auch zu Recht einen Versuch des Iran gesehen, meiner Meinung nach, eine Hisbollah auf der arabischen Halbinsel zu schaffen. Aber den Houthis ist es, also weniger Interesse eigentlich war für diese Machtergreifung der Houthis vor dem saudischen Kriegseintritt, also im Herbst 2014 und für ihren Marsch in den Süden, wo sie dann eben bis nach Aden gekommen sind, was diesen saudischen Kriegseintritt verursacht hat. Was wir auch hören, ist natürlich das unglaubliche humanitäre Elend, der grausame Luftkrieg, aber weniger eben auch diese Menschenrechtsverletzungen immer durch die Houthis an der eigenen Bevölkerung. Und es war mir immer auch ein Anliegen, das zu erwähnen. Und jetzt kommt aber plötzlich dann der 7. Oktober 2023 und die Houthis nützen diese Gelegenheit, die internationale Bühne zu erklimmen. Also viele Leute, die sich nicht dafür interessiert haben, vorher sagen, was? Und zwar als einer der Pfeiler der vom Iran kreierten Achse des Widerstands, eben die von der Hamas über die Hisbollah im Libanon, über Iran-loyale schiitische Milizen im Irak und Syrien, eben bis zu den Houthis reicht. Und ihre Raketen- und Drohnenangriffe gefährden die globale Handelsschifffahrt. Und wir sehen dann eben in der Folge auch US-Operationen, eine Offensivoperation und auch die EU eben mit einer Defensivoperation. Und die machen aber weiter. Ne? Also sie sind noch immer da. Aber ich werde unseren beiden Referenten nicht die Zeit stehlen. Wir werden bestimmt über, was bedeutet das alles für die Herrschaft der Houthis im Inneren. Ja? Auf den medial verbreiteten Bildern sieht man immer die Zustimmung der Menschen. Also man sieht die Pro-Hamas-Demos. Und natürlich auch die Frage, sind die Houthis jetzt wirklich, sind die da irgendwie ein internationaler Player, der sie eben vorher nicht waren? Und ich übergebe dir das Wort und freue mich auf eure Einführung.
Vielen herzlichen Dank. Zuallererst einmal vielen herzlichen Dank eben an dich, Frau Doktor, dass wir in deinem Format hier diesen Band in der Schriften repräsentieren dürfen. Natürlich auch herzlichen Dank an das Bruno-Kreisky-Forum, dass in diesem Setting, in diesem professionellen, wir hier einem breiteren Publikum das näher bringen dürfen, diesen Band Jemen at Crossroads. Und natürlich auch vielen Dank an dich, Alexander Weißenburger, dass du als mein Co-Autor hier eigentlich die Brücke geschlossen hast. Warum hat das österreichische Bundesheer dieses Interesse im Jemen? Warum hat die Landesverteidigungsakademie eigentlich entschieden, einen Sammelband herauszugeben zu diesem doch so exotischen Thema? Einmal mehr ist ja zu wiederholen, der Jemen war ja bis vor wenigen Jahren nur für Gourmets der Orientalistik mehr oder weniger ein Begriff. Ältere Semester konnten sich noch erinnern, dass er gefahrlos zu bereisen war, dass also allein die Architektur, allein das kulturelle Erbe, wenn Sie in Sanaa sind, ja hier immer in Erinnerung bleibt. Was ist da eigentlich passiert? Warum tut das die Landesverteidigungsakademie? Wir versuchen, eine akademische Linie zu einem sicherheitspolitischen Verständnis zu bringen. Das heißt, einerseits versuchen wir, aus der Sicherheitspolitik heraus zu agieren, andererseits benötigen wir das akademische Umfeld dazu, weil Sicherheitspolitik ohne grundsätzliche akademische Unterfütterung einfach nicht möglich ist. Was ist Sicherheitspolitik mehr oder weniger? Ich darf Sie jetzt doch bitten. Sicherheitspolitik ist also einerseits Globalakteure anzusehen, andererseits Regionalakteure anzusehen und dann aber auch die lokalen Auswirkungen sich mehr oder weniger näher zu bringen. Als Österreicher über den Nahen Osten zu sprechen, ist an sich sehr gefahrlos. Wir sind keine Nuklearmacht, wir sind keine Regionalmacht, wir sind 9 Millionen Österreicherinnen und Österreicher und Menschen, die in diesem Lande leben. Das ist also ein Drittel von Kairo oder die Hälfte von Istanbul. Das heißt, die Frage ist, warum ist das jetzt so von Interesse, wenn wir uns mit dem Jemen beschäftigen? Das Interesse ist ganz klar, Bruchlinien gefährden den Welthandel, Welthandel gefährdet Prosperität, wir sind sehr abhängig, ich komme auf den Suezkanal noch zu sprechen, auch auf das Bab al-Mandab, jenes Tor der Tränen auf Deutsch übersetzt mit seinen 30 Kilometern Breite, das jetzt vor kurzem immer mehr in den Fokus rückte aufgrund der Seezielraketen der Houthis auf die internationale Schifffahrt. Wenn Sie sich dem Sammelband also nähern, werden Sie sehen, dass Sie eine unterschiedliche Autorenauswahl haben, die wir ausgewählt haben. Das große Asset des Instituts für Friedenssicherung und Konfliktforschung, aber auch der anderen Institute der Landesverteidigungsakademie, wie dem Institut für Strategie und Sicherheitspolitik, liegt vor allem darin, ein breit gefächertes Potpourri an internationalen und nationalen Forschern an einen Tisch zu bringen und auch zur Publikation zu bringen. Ich möchte das schon erwähnen, mit Said al-Dailami, allein der Name ist Programm und damit klar, dass er jemenitische Wurzeln hat, wurde die Rolle Saudi-Arabiens beleuchtet. Mit Susanne Dahlgren, einer Sozialanthropologin, haben wir die Lage im Süden analysiert, des Jemen. Dr. Walter Posch, ein Kollege am Institut für Friedenssicherung und Konfliktforschung, hat sich mit der Rolle der Islamischen Republik Iran beschäftigt. Eva Strzelecka hat die Rolle der Frauen im Jemen beleuchtet. Etwas, was gerne immer wieder vergessen wird, dass das auch ein absoluter sozialer Faktor ist, wie also Frauen sich in einem kriegerischen Umfeld behaupten können, in einem sicherheitspolitischen, volatilen Umfeld doch auch für Großfamilien der stabile Anker sind und damit eigentlich fehlende Sozialgesetzgebung kompensieren und eine Resilienz einer Bevölkerung damit gewährleisten. Und mit Mareike Transfeld haben wir Human Security und Fragmentierung beleuchtet. Was bedeutet es eigentlich, wenn ein Failed State seit Jahrzehnten als Failed State genannt wird? Ist er jetzt ein Failed State oder ist er nicht ein Failing State? Und wenn ja, wie lange hält dieser Zustand an und wer definiert ihn? Und last but not least, abgesehen von meinem kleinen bescheidenen Vorwort, eben Magister Alexander Weißenburg als Co-Autor, der hier vor allem die Houthi-Bewegung, die Ideologie dahinter und mehr oder weniger die lokalen Aspekte, da war es wieder, für die Sicherheitspolitik beleuchtet hat. Wann trat jetzt der Jemen aus dem Hintergrund heraus, dass man sagt, als Orientalist, als Islamwissenschaftler beschäftigt man sich, wann begann es eigentlich damit zu sagen, naja, jetzt wird es auch fürs Verteidigungsministerium interessant. Das begann eigentlich 2019, Ende 2018, als die Vereinten Nationen in New York eine Mission auslobten und an die Mitgliedstaaten herantrugen, nämlich die United Nations Mission to Support the Hodeidah Agreement. Das heißt, zum ersten Mal kam es zu einem Willensbildungsprozess, will sich Österreich dort engagieren, wollen wir dort teilhaben oder nicht. Es gibt in der Sicherheitspolitik Österreichs zwei grundsätzliche Konstanten, das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Missionen, die das österreichische Bundesheer beschickt und die auch im nationalen Interesse sind, im Nahen Osten sind unter der Ägide der Vereinten Nationen, haben sie Missionen auf dem afrikanischen Schauplatz, so sind es mehr oder weniger EU-Trainingsmissionen oder Missionen unter einem Mandat der Europäischen Union. Mit diesem Zweiklang kann man die österreichische Sicherheits- und Verteidigungspolitik grundsätzlich einmal festmachen, sei es, dass die erste österreichische Mission im Kongo war, sei es, dass darüber hinaus jahrzehntelang die UN-Mission am Golan war, dann auf Zypern und letztendlich heute mit UNIFIL das größte österreichische Kontingent im Südlibanon stationiert ist. Das heißt, es war natürlich für den Willensbildungsprozess, in den Jemen zu gehen, schon insofern interessant, weil es ein völlig neuer Kriegsschauplatz war und ein völlig neues Konfliktfeld war, das aber auf einmal wirklich eine Auswirkung hatte. Das heißt, wenn heute die internationale Schifffahrt blockiert wird, wenn heute 12% des internationalen Seehandels durch den Suezkanal geht und Suezkanal bedeutet, Sie müssen durch das Bab al-Mand abfahren, Sie sehen es auf der Karte, hinten an die Wand, links unten, die kleine Meerenge zwischen Eritrea, wenn Sie so wollen, dem Horn von Afrika und Jemen, dann haben Sie auf einmal eine Auswirkung. Das heißt, Sicherheitspolitik zu machen, die arabische Halbinsel zu beurteilen oder ganz generell über Akteure auf der arabischen Halbinsel zu sehen, beginnt einmal damit in der geschichtlichen Dimension. Das heißt, Sie haben das Protektorat Aden bis 1839, Sie haben eine starke Rolle des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland, die hier also natürlich in Kombination mit dem Suezkanal den internationalen Fernhandel Richtung Indien dominierten und natürlich auch Richtung China. Und Sie hatten auf der anderen Seite das Osmanische Reich, das hier vor allem im Hedschas, Asir bis in den nördlichen Part des Jemen mehr oder weniger bis zum Ende des Ersten Weltkriegs wirkte. Wenn Sie heute in ein Wiener Kaffeehaus gehen und einen Mokka bestellen, so ist der Kaffee benannt nach dem Verladehafen im Jemen, Mokka. Das heißt, die Auswirkungen können Sie eigentlich, wenn Sie so wollen, tagtäglich sehen. Was haben wir auf der arabischen Halbinsel grundsätzlich für eine Ausgangslage? Die erste ist einmal, es sind alles sehr junge Staaten. Der Jemen wurde 1990 wieder vereinigt, Saudi-Arabiens Staatgründung war in den 1930er Jahren, 1932 die Vereinigten Arabischen Emirate ihre Unabhängigkeit 1971. Das heißt, Sie sehen hier völkerrechtlich sehr junge Staaten, Sie sehen eine sehr junge Ausprägung, wenn Sie so wollen, des westfälischen Staatsgedankens, den wir in Europa ja verinnerlicht haben aufgrund unserer jahrhundertealten politikwissenschaftlich dominierten Definition eines Gemeinwesens und eines Staatswesens. Das ist natürlich für den Jemen insofern spannend, weil hier zwei Jemen sich vereinigt haben, 1990, die eigentlich unterschiedlicher nicht hätten sein können. Das heißt, die Sozialistische Republik im Süden, wo es immer wieder sehr starke Bande gab, einerseits in die Deutsche Demokratische Republik, also die Einflusszone der Sowjetunion, dann natürlich eben der große Bruderstaat Sowjetunion. Das heißt, hier war ein völlig anderes sozioökonomisches Bild zu verzeichnen, wie es also der Norden war, der kleinere Nachbar, der sehr stark zerklüftet ist. Sie sehen es an der Karte. Bitte vergessen Sie nicht, Jemen, die Hauptstadt Sanaa, liegt auf 2600 Metern Seehöhe. Das heißt, Sie haben hier eine Hauptstadt mit knapp 3 Millionen Einwohnern, die um 500 Meter höher liegt wie das Tiroler Skigebiet im Kühtai. Wenn Sie sich also wundern, warum es so schwierig ist, von Aden nach Sanaa mit infanteriestarken Kräften vorzustoßen, dann vergegenwärtigen Sie sich bitte, dass Sie 2600 Höhenmeter überwinden müssen. Und das ohne Großglockner nach Hochalpenstraße. Das heißt, wir haben hier einerseits eine geografische Komponente, natürlich andererseits auch eine sehr jugendliche Bevölkerung. Etwas, was dem Nahen Osten grundsätzlich gemein ist. Wir haben also hier über 50% der Bevölkerung, die unter 27 Jahre alt ist. Sie haben hier natürlich auch einen Diskurs, wie es mit dem Staats- und Gemeinwesen weitergehen soll, das ja nach unseren Maßstäben extrem fragmentiert ist. Und Sie haben dann natürlich auch eine religiöse Komponente. Wir sagen immer eines, wir versuchen immer herunterzubrechen, Sicherheitspolitik wird in Europa sehr gerne durch die religiöse Brille betrachtet, es wird alles immer mit dem Islam oder islamischen Strömungen erklärt. Salopp gesprochen, je weniger man in Europa in die Kirche geht, desto mehr versucht man durch die religiöse Brille die Welt zu erklären. Das ist natürlich sehr verkürzt dargestellt, weil religiöse Komponente immer nur eine Ebene der Sicherheitspolitik ist. Sie haben also einen Identitätskonflikt, Sie haben einen Ressourcenkonflikt, Sie haben eine Einflussnahme. Ein jemenitischer Offizier hat zu mir einmal gesagt, schauen Sie, Frieden im Jemen, den machen Sie in Teheran, in Washington, in London, in Paris. Frieden im Jemen machen Sie nicht in Sanaa. Weil die Einflussnahme ausländischer Kräfte viel, viel, viel größer ist, als die einzelnen Akteure des Jahrzehnten des Konflikts überhaupt noch die Kraft haben, ihren politischen und ideologischen Willen anderen Akteuren überzustülpen, frei nach Clausewitz, Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Zu all dem kommt natürlich dazu, dass auch der nördliche Nachbar Saudi-Arabien hier eine massive Einflussnahme nimmt. Auch Saudi-Arabiens Rolle ist jetzt in der Vision 2030 verhaftet. Das heißt einerseits eine Diversifizierung der Wirtschaft, weg vom Öl hin zum Wasserstoff, globale Erwärmung, eine starke Asienorientierung. Und da haben wir das nächste Problem aus europäischer Sicht. Der Nahe Osten hat mit seiner Scharnierfunktion zwischen China und dem Wirtschaftswachstum der Volksrepublik China und den starken Handelsströmen nach Europa sich mittlerweile für die chinesische Seite mehr oder weniger entschieden. Das heißt, wenn Sie heute die neue Seidenstraße beurteilen, auf dem Landweg und auf dem Seeweg, so geht die neue Seidenstraße natürlich auch durch das Bab al-Mandab da und Richtung Suezkanal. Und bitte vergessen Sie nicht, sich die Hafen- und Hafeneigentümerstrukturen sowohl auf afrikanischer Seite wie auch auf der Seite des Nahen Ostens vorzustellen und zu schauen, wem etwas gehört. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind hier zu nennen, die ja auch mit bei der Koalition war Saudi-Arabiens ab 2015 bei dem Waffengang gegen die Houthis. Das heißt, Dubai Port ist auch die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Das heißt, allein die emiratische Hafengesellschaft, die hier vor allem in Eritrea auf der Gegenküste investiert, ist natürlich hier auch ein regionaler Wirtschaftsfaktor, der natürlich in Kombination mit der chinesischen Einflussnahme und der chinesischen Investmentpolitik hier natürlich auch für Europa ein Gamechanger ist. Warum beschäftigt sich das Bundesheer mit so etwas? Ganz einfach, weil es letztendlich auf die Republik eine Auswirkung hat. Und ob die Auswirkung jetzt ein Waffensystem im Machfeld ist oder ein massives Erodieren des wirtschaftlichen Handels und unserer Außenhandelsrouten, das bleibt ja letztendlich für unsere eigene Bevölkerung mehr oder weniger gleich im täglichen Leben und in dem, was es bedeutet. Das heißt, wir müssen so etwas natürlich mitbeurteilen. Es ist auch, ich spreche kurz an, die Nordwestpassage, wenn aufgrund der globalen Erwärmung, also zum Beispiel die Arktis auftaut und die Nordwestpassage befahrbar wird, würde der Suezkanal seine Bestimmung verlieren, weil er nicht mehr notwendig ist. Das wäre dann für 127 Millionen Ägypter eine existenzielle Frage und letztendlich auch eine für Europa. Das heißt, Geostrategie bedeutet immer auch Handelsströme zu beurteilen, bedeutet auch immer zu sehen, welche Auswirkungen hat etwas, was bedeutet es, wenn es eine Öffnung gibt. Ich habe es also angesprochen, Jemen-Politik ganz stark, einerseits durch die innere Zerrissenheit, wir werden darauf noch zu sprechen kommen, andererseits aber auch durch die regionale Einflussnahme der zwei großen Akteure, einerseits das wahhabitische Königreich Saudi-Arabien, andererseits die zwölferschiitische Islamische Republik Iran, die hier immer wieder natürlich auch instrumentalisiert und sagt, eine der Grundkonstanten, der Anti-Imperialismus, der Kampf gegen den Westen, der Kampf gegen Israel, die Drittweltrhetorik, ich möchte mich als Nuklearmacht positionieren und das steht mir auch zu. Nicht der Westen allein hat zu entscheiden, ob wir Uran anreichern, sondern wir machen das natürlich auch selbst. Auch hier wird der Feind meines Feindes mein Freund, nicht umsonst ein altes arabisches Sprichwort, das aus Indien übernommen wurde. Das heißt, auch hier haben sie bestimmte Ebenen des Konflikts, die also dazu führen, dass es Akteure gibt. Und der Jemen ist halt hier leider eine Spielwiese. Eine Spielwiese, die von den anderen Staaten auf der arabischen Halbinsel immer wieder gerne geduldet wurde. Warum? Sie haben den Jemen als einzige Republik. Alles andere ist also ein Königreich, ein Sultanat, ein Emirat. Und dann haben sie einen einzigen Republiksgedanken auf der arabischen Halbinsel. Und das war eben der Jemen aus der Historie heraus, nach dem Untergang des Imamats, da will ich nicht vorgreifen. Das heißt, hier war natürlich auch klar, dass zwei unterschiedliche politische Herrschaftsweltbilder aufeinander prallen. Der Republiksgedanke, wo die Bevölkerung zur Wahl berechtigt ist, oder als nördlichen Nachbarn das Königreich Saudi-Arabien, das einzige von zwei Staaten, das zweite ist das Fürstentum Liechtenstein, das nach der Herrscherfamilie benannt ist. Für die Europäische Union im Allgemeinen und damit natürlich auch für Österreich ist das letztendlich ein Problem. Wir sind hier also in einem Konkurrenzsystem verhaftet. Wir sehen also einerseits das europäische Lebensdenk- und Wertemodell, andererseits eine chinesische Einflussnahme. Das heißt, man muss hier immer auch genau betrachten, was bedeutet es allgemein für Europa. Österreich als Mitglied der Europäischen Union hat natürlich eigene außenpolitische Interessen, stimmt die natürlich ab. Wie kommt es zu dieser Abstimmung? Ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Es gibt in Österreich den sogenannten 3C-Prozess. Das heißt, Innenministerium, Außenministerium und Verteidigungsministerium versuchen, das natürlich deckungsgleich zu bringen und dann in eine Übersetzungsleistung zu bringen. Ganz salopp erklärt, sie fahren in Richtung Balkan, sie haben dort ein österreichisches Kontingent, sie haben von der Strabag die Autobahn gebaut, eine OMV-Tankstelle und wenn sie zum Bankomaten gehen, dann ist er von der Erste Bank. Das heißt, allein so versuchen international Staaten natürlich auch ihre Sicherheitspolitik und ihre Interessenspolitik zu leiten. Und das ist natürlich für einen Kleinstaat wie wir sind natürlich sehr schwierig. Bei der UN-Mission im Jemen, Hodeida, hatten wir also damals mehrere Kaviats, wenn man so will. Wir haben also gesagt, eine Beteiligung lässt sich einmal einerseits nicht realisieren aufgrund der wahnsinnigen Distanz, die sie dort haben. Zweitens war die Akteurslage völlig unklar. Es wäre also die Sicherheitsgarantien von den Houthis gestellt gewesen in Hodeida. Das ist etwas, was der klaren Unparteiischkeit, die wir an den Tag legen und die wir einfordern, bei einem politischen Willensbildungsprozess für eine Vereinte Nationen-Mission wäre das nicht gegeben gewesen. Und darüber hinaus ist es auch die schiere Größe, wie wollen Sie Soldaten dort versorgen oder in einem Verwundungsfall ausfliegen. Das heißt, es wäre dann vom Konzept her so gewesen, die über das Bab al-Mandab nach Eritrea zu fliegen, zu einem internationalen Spital. Das ist natürlich, das war für Österreich insofern inakzeptabel, dass das mit so einem Logistikkonzept wir in keinen internationalen Einsatz gehen. 83.000 Quadratkilometer ist Österreich, 528.000 Quadratkilometer ist der Jemen, dass Sie sich einmal etwas vorstellen können, und alleine 1.900 Kilometer Küste. Eben von der Küstenlinie bis auf 2700 Meter Seehöhe. Das heißt, allein hier das Land zu kontrollieren und hier zu versuchen, insofern stabilisierend zu wirken, auch mit einem kleinen Kontingent, ist also gar nicht möglich, war aus österreichischer Sicht auch nicht möglich. Dem wurde auch letztendlich nicht näher getreten. Nichtsdestotrotz, kam also der Jemen massiv in den Fokus, weil er allein durch diesen internationalen Fernhandel, der hier also jetzt gestört wird oder in Gefahr ist, natürlich auch für uns ein massives Problem darstellt. Vielleicht noch einmal zur globalen Dimension, Bab al-Mandab, dieses Tor der Tränen, dort wo also der Durchfluss ist. Wir haben also 30 Kilometer Breite, wir haben also täglich bis zu 500 Containerschiffen, die durch dieses Bab al-Mandab fahren. Das heißt, hier ist ein massives globales Interesse, dass diese Schiffe nicht die alte Seeroute von Vasco da Gama nehmen müssen und um Afrika herumfahren müssen, wo sie Wochen später erst in Hamburg entladen können und ungleich mehr Transportkosten auf ihren Stückgütern haben. 12% des Seehandels läuft, ich habe es bereits angesprochen, durch den Suezkanal. Das heißt, sie haben mit dem Suezkanal, der seit 1869 existiert, 19.000 Schiffe jährlich. Die Wirtschaft preist Dinge und Risiken immer schneller ein, als es das Militär und die Politik tut. Das heißt, sie haben für internationalen Konzernen und Transportunternehmungen natürlich sofort die Alarmglocken schrillen gehört, wie also klar war, dass das Bab al-Mandab nicht mehr so gefahrlos zu befahren ist und der Seehandel hier also gestört sein könnte, wie damals, als die Ever Given sich im Suezkanal quergestellt hat und wochenlang die Fahrrinne blockiert hat. Letztendlich sind wir also einerseits in der globalen Dimension verhaftet, was ist die internationale Einflussnahme, warum wird dieser kleine Staat so von Konflikten gebeutelt, kommt nicht zur Ruhe. Wir haben bewusst den Titel gewählt im Sammelband Arabia Felix, eigentlich eine Einschätzung, die man heute gar nicht mehr nachvollziehen kann. Warum ist es das glückliche Arabien? Wie konnte das sein? Ein friedlicher Fernhandel, Perlentaucherei im Persischen Golf, Weihrauchhandel von Maskat und Salala bis nach Hadramaut, der Kaffeehandel, Stichwort Mokka. Was ist hier passiert? Warum kam es 2015 zur Intervention und was ist eigentlich diese Grand Strategy, die da einerseits vom Königreich Saudi-Arabien an den Tag gelegt wurde, von den Vereinigten Arabischen Emiraten zeitweilig unterstützt wurde, wo klar war, man fokussiert also auf die Küstenlinien, auf die wirtschaftlich prosperierende damalige Küstenlinie, auch mit der meisten Bevölkerung, vor allem im Süden. Warum war das Hinterland so uninteressant? Warum haben die Houthis interveniert, dass letztendlich die Zentralbank aus Sanaa nach Aden evakuiert werden musste? All das war etwas, wo man also in Wien, einerseits im Verteidigungsministerium, andererseits wie auch an der Landesverteidigungsakademie, die Augenbrauen hochgehoben haben und gesagt haben, ah, das ist aber interessant. Der Jemen wird eigentlich immer mehr in den Fokus gerückt und es wird immer interessanter. Und sie haben ja eigentlich jetzt mit der Europäischen Unionsmission und mit der UN-Mission ja jetzt zum ersten Mal auch wirklich eine Intervention, EUNAVFOR ASPIDES, wo also Griechenland, Italien, Deutschland, Frankreich und die Niederlande teilnehmen. Deutschland alleine 2 Fregatten abgestellt hat, die Hessen und die Hamburg für Interessenten, wo also seit 19. Februar 2024 hier klar eine Intervention Europas stattfindet, um auch die eigenen Interessen zu wahren. Dankeschön.
Ich danke dir sehr, das war sehr interessant und ich habe mir wirklich gedacht, dieser Teil der österreichischen Sicherheitspolitik, also dieser Teil deines Vortrags, eigentlich wäre das auch einmal eine eigene Veranstaltung. Wir wissen, auch mich eingeschlossen, viel zu wenig darüber. Bei dem Ausdruck Jemen, die Spielwiese der Akteure da in der Region, ist mir eingefallen in eurer Einleitung, die ich heute noch einmal nachgelesen habe. Dieser wunderschöne Satz von Helen Lackner, auch eine ganz wichtige Autorin zu Jemen. Also Saudi Arabia tried to ensure that Yemen remained, as Helen Lackner put it, both weak enough and strong enough not to be a threat to the Saudi regime. Es trifft wirklich wunderbar. Aber ich übergebe das Wort meiner linken Seite und freue mich auf deinen Beitrag.
Ja, vielen Dank. Auch ich bedanke mich dafür, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben schon gehört, die Houthis haben das Licht der Öffentlichkeit quasi, der breiteren Öffentlichkeit erblickt. Der Grund dafür ist im Wesentlichen, dass sie seit 2023 über 50 Schiffe im Roten Meer und am Bab al-Mandab angegriffen haben. Bis jetzt nur Rotes Meer, seit Sonntag, und Abd al-Malik al-Houthi hat das vorher, der jetzige Führer dieser Bewegung, oder Anführer dieser Bewegung, Abd al-Malik al-Houthi, hat angekündigt, eben jetzt auch dann Schiffe, die den Indischen Ozean in Richtung Kap der Guten Hoffnung, die Route Vasco da Gamas, die du angesprochen hast, nehmen wollen, angreifen zu wollen. Und letzten Sonntag sind dann die ersten drei Schiffe beschossen worden. Nicht getroffen offensichtlich. Das Ganze hat auch Propagandawirkung. Die Houthis können sagen, wir bekämpfen auch die, auch wenn die Rakete hunderte Meter entfernt ins Wasser geht. Aber auch dort haben sie mittlerweile ihre Raketen hingerichtet. Man muss auch dazu sagen, dass diese Schiffe zum Zeitpunkt des Abschusses der Rakete mindestens 700 Seemeilen, also 1300 Kilometer entfernt waren vom Festland. Also nur mal, ich komme dann ein bisschen noch auf die militärischen Fähigkeiten dieser Bewegung zu sprechen. Das Ganze führte dann zu einem Einbruch an Transit durch das Bab al-Mandab von ungefähr ein Drittel, habe ich irgendwo gehört, in Tonnage, also nur, dass man sich das ungefähr vorstellen kann. Also der Seehandel, wie auch mein Kollege schon angesprochen hat, ist massiv eingeschränkt in dieser Hinsicht. Genau, die Houthis treten im Zuge dessen ans Licht der Öffentlichkeit, sowohl in der arabischen Welt, also in der arabischen Welt treffen sie, um das kurz angesprochen zu haben, wirklich den Nerv der viel genannten und viel zitierten arabischen Straße. Also nur um das vielleicht klar zu machen, also wenn Sie zum Beispiel auf Wikipedia gehen und dort auf Arabisch umschalten, dann ist dort das Wikipedia-Logo mit einer palästinensischen Fahne hinterlegt und mit einem Text auch daneben, man solle den Genozid stoppen oder so irgendetwas in die Richtung und das Töten von Zivilisten. Also nur mal zu sehen, wie weit verbreitet dort die Idee, die wir in Anti-Israel-Protesten hier im Westen auch hören, in der arabischen Welt verbreitet ist und wie unwidersprochen das hingenommen wird. Also die Houthis treffen damit halt wirklich den Nerv. Und natürlich kommen jetzt auch bei uns in diesen Protesten vor. Also wir haben diesen Slogan, der da jetzt irgendwie aufgetaucht ist, Yemen, Yemen, make us proud, turn another ship around, ist immer wieder skandiert worden jetzt. Also ja, mit welchen Leuten sich diese Leute, die das skandieren, dann ins Bett legen, werde ich Ihnen da kurz skizzieren. Vielleicht am Anfang ein kurzes Zitat. Das hat Abd al-Malik al-Houthi im Februar gesagt, das ist das Rational zu dem, was sie gerade machen. Ich lese Ihnen das vor, ist das einzige Zitat, normalerweise sind meine Vorlesungen oder Vorträge immer gespickt mit Zitaten, hier quäle ich Sie nur mit diesem. Also, als Amerika und Britannien sich an der Seite des Zionismus beteiligten und sich der zionistischen Lobby und ihrem Befehl unterwarfen, gerieten sie in die Bredouille. Deshalb wurden sie weiterhin angegriffen. Ihre Schiffe und Kriegsschiffe werden angegriffen, ihr feindlicher Verkehr im Roten Meer wird angegriffen. Unsere Streitkräfte räumen der Sicherung des internationalen Seeverkehrs im Roten Meer tatsächlich die Priorität ein. Letzte Woche sprachen wir über den vielen Verkehr von Schiffen, die anderen Ländern gehören, und unser Volk, unser Land und unsere Streitkräfte halten daran fest, dass das Ziel mit dem israelischen Feind verbundene Schiffe sind. Also das Narrativ der Houthis seit Beginn ihrer Aktivitäten in dieser Hinsicht, dass sie eben das Ganze tun, um Israel dazu zu bewegen, ihr Engagement in Gaza zurückzuschrauben, und greifen dementsprechend nur mit Israel verbundene und amerikanische bzw. britannische Schiffe an. So der Narrativ. Das Ganze ist dann sehr weit gefasst. Ich habe jetzt nicht jedes Schiff geprüft, aber vielleicht die Galaxy Leader, das Schiff, das sie samt Besatzung entführt haben und immer noch entführt halten, die Besatzung, die philippinische. Der Grund war, den sie angegeben haben, dass irgendein Miteigentümer jüdischer Herkunft ist und laut Houthis ein Zionist. Und ja, also das Ganze sehr weit hergeholt oft, also in den meisten Fällen. Aber das ist das Narrativ, das sie haben. Also warum tun sie das? In den Medien wird auch bei uns, oder gerade bei uns, ein sehr verkürztes Bild der Bewegung dargestellt. In den Medien jetzt also mal Standard ausgenommen. Und ja, also das Narrativ ist, sie sind iranische Stellvertreter, iranische Proxys, und machen das Ganze eben auf Geheiß selbigen Irans. Ich will Ihnen hier vielleicht ein bisschen eine nuanciertere Analyse anbieten. Warum sie es tun, warum sie eigene Gründe haben. Wir werden das Rätsel nicht lösen, das kann ich Ihnen leider auch versprechen, wie weit iranischer Einfluss wirklich geht, weil man es einfach von außen nicht weiß. Aber ich gebe Ihnen vielleicht ein paar Anhaltspunkte, um sich vielleicht weitere Gedanken dazu machen zu können auch. Zur Darstellung der Houthi-Kämpfer. So werden Houthi-Kämpfer generell bei uns in den Medien, Sie haben sie ja in France 24 und CNN dargestellt, also einfache Stammesleute mit Kalaschnikow bewaffnet und mit Sandalen beschuht. Und die halten dort jetzt da die Stellung gegen den westlichen Imperialismus. So auf die Art ist das Narrativ oder das gerade durch diese Fotos hier transportiert wird. Das gemahnt aber jetzt eher an orientalistische Stereotype als an die Realität. Also nur, dass Sie sehen, Sie kennen diese Bilder vielleicht, quasi jeder Zeitungsartikel zu den Houthis ist mit sowas hinterlegt.
Wir haben nichts anderes. Man findet die danach nichts anderes.
Okay, ja. Ja, reden wir von dem. Also das ist, was die Houthis halt wirklich sind. Das sind Aufnahmen von Houthi-Webseiten. Aus Houthi-Videos. Das ist eine Parade am 21. September 2023, also drei Wochen vor des Hamas-Terroranschlags. Und hier haben wir, das ist der Nationalfeiertag, den die Houthis jedes Jahr begehen. Große Paraden, wir sehen Zehntausende, schätze ich einmal, Soldaten. Sie haben einen F-5-Kampfjet hier noch von der israelischen Luftwaffe. Sie haben jede Menge Drohnen, sie haben eine Rakete, das ist die Tufan-Rakete. Tufan, also die Operation von der Hamas hat dann nämlich auch Tufan al-Aqsa geheißen, drei Wochen später. Also Tufan ist jetzt nicht so ein gängiges arabisches Wort, dass man, also, ja, weiß ich nicht, was man damit, ich will da jetzt nichts insinuieren, aber es ist zumindest mal interessant. Genau, diese Rakete fliegt ungefähr 2000 Kilometer. Also laut Internet, ja. Also wir reden hier nicht von irgendwelchen mit Kalaschnikows bewaffneten Stammeskriegern, sondern von einer Bewegung, die Houthis, die quasi die den Staat übernommen haben. Seit 2014, du hast das schon angesprochen, haben die Houthis eben weite Teile des jemenitischen Staates, des jemenitischen Landes übernommen. Den Osten des Landes, den bevölkerungsreichsten Teil des Landes, den gebirgigsten und damit leichtest zu verteidigenden und strategisch wertvollsten Teil des Landes. Sie haben jetzt, wie gesagt, nicht nur das Territorium übernommen, sondern den Staat an sich, den Staatsapparat. Sie haben sich mit der Hilfe Ali Abdallah Salehs am Anfang noch, an die Spitze des Staates gesetzt, haben Musharrifun, also so kommissarähnliche Persönlichkeiten in den Ministerien eingesetzt, haben Loyalisten an zentrale Stellen gesetzt, haben ähnlich wie die iranische Revolution 1979 einfach den Staatsapparat übernommen. Inklusive des Militärs, inklusive auch des militärischen Materials. Houthis verfügen jetzt über ballistische Raketen, Drohnen, Marschflugkörper, Boote, Hubschrauber, Kampfjet und angeblich auch über zumindest ein U-Boot, wie sie sagen. Jetzt, um da nicht allzu alarmistisch zu sein, manche dieser gezeigten Sachen sind Attrappen. Ob der Kampfjet, habe ich nie gehört, dass der wirklich eingesetzt worden wäre. Laut Wikipedia ist es eigentlich ein Schulungsflugzeug, also da ist viel Propaganda dabei, das ist, die Macht der Bilder sind hier auch zu bedenken. Aber fest steht, die militärischen Kapazitäten der Houthis sind beträchtlich. Das Ganze kommt einerseits, wie schon gesagt, aus Armeebeständen, inklusive des Know-hows, und andererseits aus ausländischer Hilfe, ganz stark eben vom Iran und teilweise auch von der Hisbollah. So viel dazu. Kommen wir zur Bewegung an sich. Die Bewegung wurde Anfang der 2000er gegründet von dem Herrn hier links, Hossein al-Houthi. Das Ganze entwickelt sich aus einer seiditischen Revival-Bewegung. Auf den Seidismus kommen wir dann später zurück. Das ist die Form des Schiitentums, die im Jemen und nur im Jemen im Moment praktiziert wird. Abgesehen von Migranten, aber heimisch ist sie quasi nur mehr dort. Genau. Aus dieser seidischen Revival-Bewegung 1962 fällt das seiditische Imamat, wir haben die Republik, du hast das vorhin angesprochen, und ab den 1980er, 90ern entwickelt sich eine Revival-Bewegung dieses Glaubens und aus der gehen dann die Houthis hervor, Anfang der 2000er. Hussein al-Houthi, auf den kommt aus der Familie al-Houthi, nach der die Bewegung natürlich ihren Namen hat, beginnt Anhänger um sich zu scharen und Lectures, also Vorträge zu halten, die immer noch wichtig sind, immer noch das intellektuelle oder ideologische Grundgerüst der jetzigen Ideologie. Und was ganz wichtig ist bei der Familie, und da komme ich auch noch drauf zu sprechen, es sind Ahlal Bayt, das heißt, das sind Leute, die ihre Genealogie auf Mohammed zurückführen. Also Leute, die von sich aus behaupten, sie stammen aus der Linie Mohammeds. Das sind im Jemen schätzungsweise, habe ich einmal gelesen, sind alte Schätzungen, ungefähr 10% der Leute. Also nicht die Mehrheitsbevölkerung. Genau. Und schon damals in seinen Lectures, in seinen Malazim heißen die, in seinen ideologischen Ausführungen, ist das Ausland massiv wichtig. Anfang der 2000er, der Oslo-Prozess versandet, geht schief. Die zweite Intifada ist in vollem Gange bis 2005. Hisbollah, Israel verlässt den Südlibanon, Hisbollah verkauft es als ihren großen Sieg, verkauft die ganzen Menschenrechtsverbrechen, die dort dann auch passiert sind, gerade der Southern Lebanon Army, ist eine christliche Miliz gewesen, die eng mit Israel zusammengearbeitet hat, als über ihren Fernsehsender Al-Manar, der zur gleichen Zeit auch ein Satellitensender wird. Also Hussein al-Houthi saugt das alles aus. Also viele seiner Beschreibungen dessen, was passiert, wenn der westliche Imperialismus den Jemen dann auch erreicht hat, ist genau das, was Hisbollah damals und was dann auch von internationalen Organisationen bestätigt wurde, was im Süden Libanons damals passiert ist. Also Elektroschocks, Folter und solche Sachen. Und dann natürlich der Krieg gegen den Terrorismus, der damals dann ausgerufen wurde. Wir haben 9-11 für Hussein al-Houthi, eine jüdische Verschwörung. Und daraufhin dann eben den War on Terror. Wie diese Reden hält, ist Afghanistan schon von den Amerikanern besetzt, also eingenommen, der Irak noch nicht. Aber es waren damals schon die Ideen in den Medien, in der amerikanischen und in der politischen Öffentlichkeit ventiliert, dass Jemen möglicherweise der nächste Kandidat sein sollte oder könnte. Wir müssen uns vergegenwärtigen, 2000 wurde die USS Cole von Al-Qaida-Terroristen stark beschädigt mit, glaube ich, 17, 18 Seeleuten, die getötet wurden. Also ein amerikanisches Kriegsschiff. Also Al-Qaida hat eine starke Präsenz gehabt im Jemen und Hussein al-Houthi fürchtet jetzt natürlich, dass der Jemen das nächste Ziel würde. Gleichzeitig die Regierung Aliad al-Salihs stellt sich hinter den Krieg gegen den Terror und macht sich damit im Land massiv unbeliebt. Und Hussein al-Houthi ist halt der einzige oder einer der wenigen öffentlich auftretenden Menschen mit gewisser Prominenz. Hussein al-Houthi war von 1993 bis 1997 im Parlament, also er war kein Unbekannter. Also einer der wenigen Leute, die sich da offiziell oder öffentlich gegen die jemenitische Regierung stellen. Und er kreiert dann auch den Slogan der Houthi-Bewegung, den haben wir da auf der linken Seite. Allahu Akbar, Al-Maut li Amerika, Al-Maut li Israel, Allah an al-Yahud wa Nasr lil-Islam. So heißt dieser Slogan, ein bisschen sperrig. Gott ist groß, Tod für Israel, also Tod für Amerika, Tod für Israel, verflucht seien die Juden und Sieg dem Islam. Das ist der Slogan, der immer noch von den Houthis propagiert wird. Auf der rechten Seite haben wir einen Boykottaufruf für israelische und amerikanische Produkte. Genau. Hussein al-Houthi hier an der linken Seite stirbt oder wird gestorben 2004 in einem der ersten Kriege, die Regierung dann gegen diese Bewegung führt. Und nicht unmittelbar, aber nach einer gewissen Zeit übernimmt sein jüngerer Halbbruder Abd al-Malik al-Houthi, von dem ich schon geredet habe, der bis heute die Zügel die Geschicke der Bewegung leitet, dann das Ruder. Genau, die Regierung führt dann noch fünf weitere, oder die Houthis und die Regierung führen dann noch fünf weitere Kriege. Dann kommt der arabische Frühling, Saleh tritt zurück, dann National Dialogue Conference, wo die Houthis mitmachen, also eine Konferenz über die Nachkriegsordnung. Gleichzeitig erobern sie riesige Teile des Landes und 2014 dann halt auch die Hauptstadt selber. Und am 21. September sind sie dann halt 2014 dort einmarschiert, deshalb auch die Militärparade und der Nationalfeiertag quasi am 21. September. So viel kurz zur Geschichte. Genau, ein paar zentrale ideologische Aspekte des Ganzen. Der Anti-Amerikanismus oder Anti-Imperialismus, Sie haben es ja im Slogan schon gehört, eine zentrale Rolle. Die USA und Israel auf der einen, beziehungsweise, das wird oft einfach austauschbar verwendet, Christen und Juden, als Feinde des Nahen Ostens und des Islams generell. Quasi hinter jeder Missetat stecken entweder USA und Israel oder Juden und Christen. Und das Ziel ist, die Muslime von ihrem Glauben abzubringen, zu verwestlichen, damit zu schwächen und damit dann zu beherrschen und auszurauben. Also ja, ein ziemliches Standardnarrativ von Islamisten. Das Ganze geht einher mit Lob für Irans und Hisbollahs politische Erfolge. Also gerade Ayatollah Khomeini und Hassan Nasrallah werden sehr stark gelobt. Allerdings, das darf man nicht verwechseln mit einem Lob für ihre religiösen Tätigkeiten. Das ist weniger der Fall, bei Khomeini ein bisschen. Der Punkt ist, dass der Erfolg darauf zurückgeführt wird, dass beide Ahlal Bayt sind. Man ist und gleichzeitig ist man dann auch Teil der Achse des Widerstandes, die heute auch schon aufgegriffen wurde. Man ist also quasi alliiert mit dem Iran, mit Hisbollah, mit Hamas. Teilweise wird das dann auch auf Südamerika ausgedehnt. Also nichts, was religiös zusammengehalten wird notwendigerweise, sondern eben durch diesen Antiimperialismus. Genau. Ein zweiter Eckpfeiler des Ganzen ist der Revival, das ich rauskriege, des Sedismus. Das Seditentum, wie gesagt, ist die schiitische Denomination im Jemen. Es wird auch Fünfer-Schiitentum manchmal genannt. Und der Kern des Ganzen ist, dass es nicht keinen zwölften Imam gibt, der irgendwo in der Versenkung ist und dann am Ende der Zeit wiederkommt und die Endzeit einleitet. Also keinen Mahdi, sondern dass jedes Mitglied der Ahlal Bayt, jedes männliche Mitglied vor allem, der Ahlal Bayt, jeder Mann, der seine Genealogie auf Mohammed zurückführen kann, dieses Recht hat, wenn er gewisse Bedingungen erfüllt und von seinen Anhängern als würdig angesehen wird, die politische und religiöse Herrschaft übernehmen darf. Das unterscheidet das Fünfer-Schiitentum massiv vom Zwölfer-Schiitentum, wie es im Rest der arabischen Welt praktiziert wird. Und wie schon gesagt, die Houthis sind Ahlal Bayt. Darum wird ihnen oft vorgeworfen, sie wollten das Imamat wieder zurückbringen. Haben sie bis jetzt nicht gemacht, so dumm sind sie nicht. Aber es ist trotzdem bezeichnend, dass die Ahlal Bayt immer noch, dass die intellektuelle Foundation, die textlichen Quellen immer noch herangezogen werden, um zu legitimieren, dass die Ahlal Bayt die rechtmäßigen Herrscher über im Islam sein sollen und auch viele der zentralen Stellen im Houthi-Staat sind von Ahlal Bayt besetzt. Ahlal Bayt verwende ich immer, Sie können vielleicht den Ausdruck Sayyid, das ist auch so, oder Sharif, das deutet auch in vielen Fällen darauf hin, dass ein anderer Titel für die gleiche Sache. Genau, und dann noch Islam als allumfassendes System und so weiter. Da gibt es immer das Argument, dass sich die das von der Muslimbruderschaft abgesehen hätten. Kann sein, muss nicht sein. Genau, mit diesem ideologischen Grundlage stellt sich immer noch die Frage, warum die Houthis tun, was sie gerade tun. Warum involvieren sich die Houthis jetzt? Ich habe da ein bisschen Brain gestormt und bin auf ein paar Sachen draufgekommen. Das sind jetzt einige meiner Erklärungsansätze. Einerseits Überzeugung. Es gibt immer die Leute, die sagen, das ist alles nur instrumentell. Das glaube ich nicht. Die Führungsriege ist verhältnismäßig jung, ist in diesen Konflikt sozialisiert worden. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die einfach wirklich glauben, was sie sagen. Genau. Vor allem andererseits dieses Narrativ des Widerstandes, das wir hier hören, die Achse des Widerstands, dieser Begriff Mukawama, ist ein Narrativ der Selbstermächtigung. Das Weltbild ist, man ist immer noch von Israel als Bollwerk und letztes Überbleibsel des westlichen Imperialismus regiert quasi und die Region bestimmt die Geschicke der Araber und Muslime. Dieses Narrativ des Widerstandes ist eben ein Narrativ der Selbstermächtigung, ein Zurückgewinnen von Agency, von Selbstermächtigung. Darum verfängt das so, darum ist es so wirkmächtig. Also ein großer Teil, warum die Houthis tun, was sie tun, ist sicherlich, dass sie davon überzeugt sind. Ein anderer ist, dass sie Gefangene ihrer eigenen Ideologie sind. Also man kann, kurz gesagt, nicht 20 Jahre Tod Israel schreien und dann, wenn es um was geht, nichts tun. Das ist der andere Aspekt. Also sie sind bis zu einem gewissen Grad durch ihren Slogan, durch ihre eigene Ideologie auch gebunden. Ein anderer Punkt ist internationaler Geltungsdrang. In einer anderen Rede von Abdel Malik al-Houthi von Anfang des Jahres spricht er das wirklich an. Er sagt, Nahnu La'ib, wir sind ein Player, wir sind ein Spieler in der internationalen, in der Öffentlichkeit. Also man ist sich da durchaus bewusst, dass man damit jetzt Prominenz und damit Einfluss erlangt hat. weil auch in der arabischen Welt sind die Jemeniten immer so ein bisschen belächelt worden. Ja. Und damit ist das auch so für das Selbstwertgefühl, auch den aufkeimenden Nationalismus, oder den die Houthis versuchen zu forcieren, ein wichtiger Aspekt. Und dann natürlich Ablenken von Problemen im eigenen Land, eine Standarderklärung, aber sehr treffend, glaube ich. Seit 2022 immer wieder Waffenstillstände mit Saudi-Arabien, die Situation bessert sich. Es gibt weniger saudische Angriffe, die Blockade wird gelockert, jetzt müssen die Houthis halt auf einmal liefern. Das hat sich natürlich auch für Probleme gestellt. Und im September zum Beispiel, bei diesem Nationalfeiertag, hat Abd al-Malik al-Houthi noch ein neues Programm vorgestellt über Bekämpfung der Korruption, Wiederaufbau und all diese Dinge. Also eine nationale Kraftanstrengung, um widerwärtig zu werden als Land. Also man sieht daraus, die Houthis müssen sich ein bisschen anstrengen, um die Bevölkerung nicht zu verlieren. Jetzt mit einem neuen externen Feind, hinter dem sich so ziemlich alle vereinigen können, ist natürlich etwas, eine Chance, die man sich auch nicht entgehen lassen kann in dieser Situation. Der letzte Punkt hier mit Fragezeichen ist der iranische Einfluss. Machen Sie das wegen dem Iran? Das ist das Narrativ, das ich immer wieder aus vielen Medienartikeln mitnehme. Das Problem ist, der Einfluss des Irans ist da, ich komme da noch ein bisschen drauf zu sprechen, wenn ich noch Zeit habe. Kann nur abgeschätzt werden. Es gibt immer wieder Leute, die irgendwelche Interviews geführt haben, die sagen, ja, der Iran, irgendein iranischer Official hat mir das und das gesagt und so weiter. Ja, kann sein. Das Problem ist halt, Leute lügen. Und ein iranischer Official hat kein Interesse an wissenschaftlicher Korrektheit oder was, der ist Politiker. Dementsprechend ist schwierig herauszufinden, man kann auch nicht hin, es gibt keine Wissenschaftler im Land, also es ist wirklich schwierig von außen da irgendetwas herauszufinden. Oft wird halt das Narrativ gebracht, die Houthis sind Schiiten, Iraner sind Schiiten, das heißt, da gibt es eine natürliche Affiliation, ein gewisses Naheverhältnis. Dann, die Houthis sind iranisch unterstützt und deshalb sind die Houthis iranische Stellvertreter. Das ist so das Abhängig und Hörig, das ist so das Narrativ ein bisschen. Die meisten ernstzunehmenden Analysten sagen allerdings und gehen davon aus, inklusive mir, dass der iranische Einfluss wesentlich, also deutlich geringer ist als oft von reißerischen Publikationen nicht nur angedeutet, sondern wirklich auch dargestellt. Genau, zum iranischen Einfluss. Wir haben, das ist ein Spionageschiff, mittlerweile ist es ein anderes Schiff, das ist die Savis, jetzt heißt das Schiff Beshad, ist ein anderes Schiff. Grundsätzlich, es gibt dort, die Iraner liefern Intelligence, sie liefern Know-how und sie liefern Training, Hisbollah bis zu einem gewissen Grad ebenfalls. Iraner liefern Waffen, also die berühmten Drohnen, sie liefern Technologie, Know-how, oft nicht einmal die Waffen selber, sondern Teile, Steuerungselemente und solche Sachen, während die Waffen dann selber im Jemen finalisiert oder der Rest halt gebaut wird, womit dann Abd al-Malik al-Houthi auch sagen kann, seht her, die Saudis kaufen alles von den Amerikanern, wir bauen es selber als Einzige im Nahen Osten. Auch so die ganzen Raketen sind halt auch ein Zeichen des nationalen Stolzes, das sind nationale Symbole, abgesehen von ihrer Wirkung. Und dann haben wir noch mehr mediale und diplomatische, also Softpower-Unterstützung des Irans. Auch zum Beispiel haben die Houthis einen, unter Anführungszeichen, Botschafter im Iran, Ibrahim Ad-Dailami, ein entfernter Cousin von unserem Said Ad-Dailami übrigens, der jetzt iranischer, also Houthi-Botschafter unter Anführungszeichen im Iran ist. Genau, es gibt dann auch angeblich ein Dschihad-Council von rundum, so heißt das angeblich, rund um Abd al-Malik al-Houthi. Wie gesagt, da gibt es einen Bericht darüber, der ist gut recherchiert, aber es gibt nur einen darüber. Ich bin immer ein bisschen skeptisch mit solchen Sachen. Aber der sagt, dass Iran und Hisbollah Berater in diesem Dschihad-Council hätten. Das andere Problem, das uns stellt, ist, dass der Iran kein Monolith ist. Wenn wir sagen, der Iran sagt, der Iran tut, welchen Iran meinen wir? Es gibt unterschiedliche Fraktionen innerhalb des iranischen Regimes. 2014 zum Beispiel hat die iranische Botschaft, also das Außenministerium im Jemen, den Houthis abgeraten, Sana'a einzunehmen, während die Revolutionary Guards, also IRGC, die Houthis da angespornt haben, das Ganze zu tun. Hat man auch schon bei Ahmadinejad gesehen. 2005, 2006, keine Ahnung, wir müssen Israel von der Landkarte, irgendwie aus den Seiten der Geschichte tilgen oder irgendwie sowas hat er von sich gegeben. Und am nächsten Tag hat das Außenministerium schon zurückgerudert, nein, nein, das machen wir bitte nicht, wir halten uns an internationalen Normen und so weiter. Also das, auch da gibt es unterschiedliche Fraktionen und zu sagen, der Iran macht das und das, macht, ist von außen gesehen zumindest nicht redlich und dementsprechend sehr schwierig auch zu analysieren. Wie gesagt, es gibt, die andere Frage ist natürlich, dass der Iran und die Houthis sowieso die gleichen Ziele haben. Im Wesentlichen. Sie haben eine ähnliche anti-imperialistische Gesinnung. Das heißt, inwiefern der Iran überhaupt Druck ausüben muss auf die Houthis, ist die nächste Frage. Und inwiefern er das überhaupt kann. Welche Druckmittel hat der Iran? Wer hat mehr zu verlieren? Wenn die Houthis sagen, wir distanzieren uns von euch, so unwahrscheinlich das ist, verliert der Iran seinen Fuß im Jemen und damit am Bab al-Mandab. Die Houthis verlieren Waffen. Auch nicht, also was man jetzt als wichtiger ansieht. Außerdem gehen sehr viele unterschiedliche, darum glaube ich das auch, Beobachter davon aus, dass der Iran zu vielen Zeiten auch dämpfend auf die Houthis gewirkt hat, also moderierend, vor 2023, 2024 zumindest. Also nur so viel dazu. Es ist, wie gesagt, sehr schwierig darzustellen, inwieweit der Einfluss wirklich geht, aber halten Sie im Kopf, die grundlegende geopolitische Ausrichtung ist eh die gleiche. Also das sind halt auch Fellow Traveller. Und diese Frage, wer ist ein Stellvertreter von wem, stellt man halt auch immer nur beim Feind. Ja. Also, ich weiß nicht, ob Sie es sehen können, das ist von der Arbin-Pilgerfahrt. Eine Wallfahrt, 2017, du hast das schon mal gesehen, glaube ich, meine Bilder. Also da sieht man ungefähr den Status, den die Houthis auch in dieser Achse des Widerstandes haben.
Die sind toll.
Also da haben wir zum Beispiel auf der einen Seite, wir haben hier in der Mitte Hussein, so als trennende Figur, und da haben wir Musa al-Sadr, also da haben wir die Kleriker auf der linken Seite. Wir haben Musa al-Sadr, wir haben Ayatollah Khomeini, wir haben Ayatollah Khamenei und wir haben Ayatollah Ali al-Sistani. Also alles drei 12er schiitische Gelehrte, die ideologisch und religiös am gleichen Strang ziehen. Auf der anderen Seite, das kommt jetzt in die nächste Folie, haben wir Abdel Malik al-Houthi hier stehen. Daneben Mustafa Chamran ist der Nächste, der hier steht. Das ist der ehemalige Verteidigungsminister des Irans, der 1981 im Kampf gegen den Irak gestorben ist und jetzt als Märtyrer gilt. Sie haben daneben einen Scharfschützen, Abu Tahsin al-Salehi, war ein Scharfschütze der Hashd al-Sha'bi im Kampf gegen ISIS. Dann haben wir hier Imad Mournir, der war Geheimdienstchef der Hisbollah. Dann haben wir Malcolm X. Oh, keine Ahnung, wer dieser Herr ist. Wenn jemand eine Idee hat, bitte. Und da haben wir Scheich Ahmad Yassin, genau, Mitgründer der Hamas. Nur um ein bisschen zu zeigen, wo die Houthis hier ungefähr vielleicht zu verorten sind, das ist jetzt nur ein Bild, aber ich glaube, es verdeutlicht ganz gut, dass wir uns hier was die Houthis an den Iran schweißt und was sie jetzt in den Krieg auch eintreten lässt, jetzt nicht irgendwie lediglich ein religiöser Fanatismus ist, sondern ganz stark eben dieses antiimperialistische Element, das sie dann auch mit dem Iran und anderen Akteuren hier verbindet. Vielen Dank.